Hallo und herzlich willkommen zur 173. Folge von Lauer und Wena. Aufgenommen Donnerstag, den 6. Juni 2024. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für D-Days und Untersuchungsausschüsse sowie Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus: Ich habe Midlife Crisis, man hört es auch an meiner Stimme. Ich werde in wenigen Wochen 40 Jahre alt und das ist, ich habe nicht das Geld, um mir einen Porsche zu kaufen oder Twitter, um das irgendwie zu kompensieren. Deswegen bin ich einfach schlecht gelaunt. Ertragen müssen das aber nicht nur die HörerInnen, sondern auch mein Podcast-Partner, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Hallo, guten Abend. Derjenige, dem all das, was du gerade geschildert hast, ja auch noch bevorsteht eines Tages. Und ich grüße dich.
Bist du auch 40.
Ja. Ich grüße dich, mein lieber Publizist und Historiker.
Ja.
Das reicht erst einmal. Ist immer besser, wenn die Leute dann. Wenn die Leute sagen, ach ja, was?
Ja,
des Abgeordnetenhauses AD in Spee. Was heißt denn in Spee? Ja, in Spree. Ja, sehr schön.
Ulrich, wir sind traditionell ein sehr niederschwelliger Podcast und deswegen erklärst du immer ganz kurz, was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wena?
Ja, Bewältigung der Gesamtsituation ist das Oberthema, das Leitmotiv. Und wir machen das mit der patentierten Methode des faktenbasierten Aufregens. Das funktioniert so, dass man zwischen Wahrnehmung und Aufregung / Bewertung den Schritt setzt, sich einmal kurz mit den Fakten auseinanderzusetzen. Manchmal verschmelzen wir diese Schritte kunstvoll ineinander, dann geht's relativ zügig gleich zum Aufregen. Aber das Grundprinzip wird immer strikt, mehr oder weniger strikt eingehalten. Faktenbasiert aufregen, das ist das Einzige, was dazu führt, dass man am Ende einen ausgeglichenen Emotionshaushalt hat und dass man nicht zu idiotischen Wahlentscheidungen kommt und auch nicht einfach nur doof und negativ durch die Gegend schimpft, krakeelt und sich aufregt. Das ist insbesondere in Zeiten von Social Media ganz wichtig, denn da ist dieses Aufregen ganz häufig nicht faktenbasiert und so kommt einfach keine Auseinandersetzung zustande. Deshalb unser Beitrag zur politischen Debatte und Regulation des Emotionshaushaltes, das faktenbasierte Aufregen durch uns.
Und manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Das muss ich an dieser Stelle immer sagen. Normalerweise kommt an dieser Stelle hier die Kategorie, worüber wir nicht reden. Ulrich und ich, wir sind tief in uns gegangen. Wir haben einfach nichts zum drüber nicht reden gefunden. Also anscheinend hatten wir in den letzten 2 Wochen so viel zu tun, dass wir nichts mitgekriegt haben oder uns hat einfach nichts aufgeregt. Und deswegen,
oder wir haben das jetzt schon internalisiert, nicht drüber reden. Es gibt wahrscheinlich Sachen, wo wir das in absoluter Reinform machen in dieser Woche.
Ja, wir haben quasi dritter Dan, worüber wir nicht reden.
Schwarzer, da redet man dann wirklich nicht drüber.
Man redet einfach nicht mehr drüber. Es ist uns tatsächlich, das kann natürlich sein, dass die Bullshit-Schwelle bei uns jetzt mittlerweile so niedrig oder hoch ist, je nachdem, wie man sich das so überlegt. Und wir reden einfach nicht drüber. Ja, ich möchte das kurz nutzen. Ich hatte ja in der letzten Folge gefragt, wie er das mit diesen Jingles findet. Darauf habe ich sage und schreibe 2 Feedbacks bekommen.
Das ist
und die waren
nicht viel
negativ. Der Rest der HörerInnen scheint es also zu mögen. Ich würde mich mal freuen, wenn es ein etwas übersichtlicheres Meinungsbild geben könnte. Und da müsst ihr mir dazu entweder auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreiben oder ihr schreibt mir eine E-Mail an kontakt@lauerundwena.de und dann, ich freue mich über Feedback, auch generell so zur Folge oder was ihr mehr hören wollt oder was ihr weniger hören wollt. Wir hatten das lange nicht mehr, aber ich wäre wieder soweit dafür. Gut, kommen wir also zu einem Thema, über das man eigentlich nicht reden könnte, weil es so bescheuert ist, aber gleichzeitig drüber reden muss, weil hier gerade was einreißt. Und zwar hat in dieser Woche der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Friedrich Merz, und der Chef der CSU-Landesgruppe, Alexandra Dobrindt, haben einen Brief gemeinsam verfasst an die CDU-CSU-Fraktion. Er flog die Tage rum auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Ich habe ihn leider nicht mehr gefunden, aber es gibt genug Artikel drüber. Was steht in diesem Brief drinne? Friedrich Merz, Alexandra Dobrindt und die Unionsfraktion oder Friedrich Merz und Alexandra,
warum sagt ja, die ganze Zeit das Mal Alexandra
Friedrich
Dobrindt.
Friedrich Merz und Alexandra Dobrindt, ja, wollen einen Untersuchungsausschuss zum Thema Fesseln AKW-Ausstieg. Anlass dazu sind nach wie vor diese sogenannten AKW-Files des sogenannten Nachrichtenmagazins Cicero. Wir hatten jetzt, glaube ich, schon zweimal darüber geredet. Das ist also ein Vermerk, aus dem der Cicero rauslesen will, dass da irgendwie konträre Meinungen bezüglich des Weiterlaufenlassens der Atomkraftwerke, dass da irgendwer übergangen worden ist, dass da Stimmen unterdrückt worden sind im Haus. Die Taz schreibt hier zum Beispiel, beide Ministerien bestreiten dies. Auch unabhängige ExpertInnen hatten den Bericht nach Erscheinen als aufgebauscht bezeichnet. Und ich glaube, die meinen das ernst. Die wollen also wirklich einen Untersuchungsausschuss. Und in dem Brief, der wird hier von der Taz zitiert, stehen solche Knaller drin wie: Die uns vorliegenden Informationen drängen die Schlussfolgerung auf, dass die Bundesregierung in einer entscheidenden Frage unserer nationalen Energiesicherheit nicht zum Wohle Deutschlands, sondern ausschließlich nach der Logik grüner Parteipolitik entschieden hat. Wir erinnern uns, der Atomausstieg, das war das, was eingeleitet worden ist damals durch die rot-grüne Bundesregierung, dann zurückgenommen worden ist durch die schwarz-gelbe Bundesregierung. Und dann kam es 2011 zur Reaktorkatastrophe von Fukushima, 3 Wochen vor der Baden-Württemberg-Wahl. Und da ist Angela Merkel dann aufgefallen, dass ihr Herz doch grün ist eigentlich.
Ich glaube, sie hat nochmal in ihre alten Physikbücher vom Studium geschaut.
Ja. Und dann hat nämlich der Deutsche Bundestag ziemlich schnell den kompletten Atomausstieg beschlossen. Der
mit den Stimmen unter anderem von Jens Spahn.
Und naja, Friedrich Merz war, glaube ich, damals nicht mehr Mitglied.
Der war gerade in der Goldmine tätig.
Der war in der Goldmine tätig, aber jetzt nicht als unten Aufseher. Im Schacht, sondern oben mit der Peitsche.
Goldwieger. So.
Müssen wir aufpassen, was wir sagen. Nachher steht Charlotte Merz bei uns vor der Tür.
Junger Mann.
Junger Mann. Anstand, ich erkläre Ihnen das
Anstand
mal, wie das hier mit der Goldmine funktioniert.
So, und wenn du nicht willig bist, so brauche ich Gewalt.
Jedenfalls, die wollen also wirklich einen Untersuchungsausschuss. Und es fällt mir schwer, die Unredlichkeit, die da an den Tag gebracht wird, die Unredlichkeit in Worte zu fassen, die nicht justiziabel sind. Also weil, wie gesagt, das ist, und das Geile ist, die CDU möchte, dass der Untersuchungszeitraum des Untersuchungsausschusses im Februar 2022 beginnt. Das ist natürlich sehr praktisch, weil dann kann man nicht Angela Merkel vorladen und sie fragen, Frau Merkel, warum haben Sie denn
damals... Wer hat denn damals dafür gestimmt?
Ich glaube, die könnte man trotzdem... Ich meine, man braucht ein Viertel des Bundestages, um einen Untersuchungsausschuss zu beschließen. Das kann die CDU, CSU alleine machen. Aber die anderen Fraktionen können natürlich noch den Untersuchungsauftrag erweitern. Ja? Und Das wäre natürlich
so eine lustig. Maßnahme, ja.
Aber also ich weiß auch tatsächlich nicht, wie sich die CDU, CSU das praktisch vorstellt, weil man kann das alles in, ja, man kriegt das halt eben in 10 Minuten geklärt. Der Atomausstieg wurde 2011 beschlossen, dann gab es 2022, Ende des Jahres, die Debatte, lässt man die Atomkraftwerke jetzt noch 3 Monate länger laufen. Wir können uns an das riesengroße Bohai erinnern, das damals schon die CDU gemacht hat. Ja, dann liefen die Atomkraftwerke 3 Monate weiter und dann war gut. Und wenn man sich also auch die ganze Zeit die Auslastung des Stromnetzes in Deutschland anguckt, gab es zu keinem Zeitpunkt irgendwie die Gefahr, dass, weiß ich nicht,
ja,
der Strom nicht mehr da ist oder so, weil diese 3 Atomkraftwerke nicht mehr laufen.
Wir wissen durch unsere übersinnlichen Fähigkeiten, dass sich unter anderem Jens Spahn, aber auch ein bisschen Friedrich Merz gewünscht hatten, dass es in Deutschland zum Blackout kommen würde.
Ja.
Und sie hatten also schon den Wahlkampfslogan von dieser Agentur, die dann hinterher die Verbrennerumfrage gemacht hat, hatten sie schon, es sollte lauten, siehste. Und ja, das hat nicht geklappt. Also wir sagen beide, nehme ich an, dass die CDU erst recht zusammen mit der CSU und ihrer Landesgruppenchefin Alexandra Drobrindt, nee, das ist dieses Brindt, das macht einen so, da kann man ganz schwer, Alexander Dobrindt, haben die schlecht gewählt, die Eltern vom Alexander. Ja, fange mich wieder, komme zum Thema. Wir sind uns einig, denke ich, dass wir der CDU und der CSU das Recht zusprechen, können damit machen, was sie wollen, das dürfen die nun mal, dass ist auch, darf man auch für Quatschthemen machen, sofern man da die formalen Voraussetzungen erfüllt. Die Tatbestandsmerkmale für parlamentarische Untersuchungsausschüsse zu erfüllen. Und dann dürfen die das. Die Frage, ob es klug ist, stellen wir uns nicht, weil das ist natürlich nie klug, was sie machen, fast nie. Aber können wir hier ja ausnahmsweise doch mal stellen, so richtig der Brenner ist das, meine ich, glaube ich nicht. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ne? Ich habe so ein schlechtes Gespür dafür, wie wie das in der Bevölkerung denn so aufgenommen wird. Ob jetzt wirklich so viele Menschen sich Sorgen und Gedanken überhaupt um einen Weiterbetrieb von Atomkraftwerken machen. Das glaube ich gar nicht. Also ich glaube, mit diesem Thema haben wir einen ziemlichen Rohrkrepierer gelandet.
Ja, also sagen wir mal so, Politik lässt sich mit dem Thema natürlich überhaupt nicht machen. Aber ich glaube, was die CDU da betreibt, und das funktioniert ja auch, denke ich, ganz erfolgreich, ist halt einmal dieses so lange mit irgendwie Schmutz schmeißen, bis irgendwas hängen bleibt. Ich zitiere jetzt hier gerade Tagesschau, man wolle eine konstituierende Sitzung des neuen Ausschusses, in Anführungszeichen jetzt Habeck-Akten, noch vor der Sommerpause, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Thorsten Frey. Und wenn man einen Ausschuss schon irgendwie Habeck-Akten nennt, dann zeigt das doch, wo die Reise hingeht. Ne?
Ja, also, die schaffen es einfach auch nicht, da inhaltlich den zu stellen, ja.
Wir hatten das ja mal, Friedrich Merz sieht ja aus irgendeinem bizarren Grund Robert Habeck als seinen Hauptgegner, weil er der Meinung ist, die Bevölkerung würde ihm irgendwie außerordentliche Wirtschaftskompetenz zusprechen. Und dann sei das doch klar, dass er sich am Wirtschaftsminister abarbeiten müsste.
Wer kennt das nicht aus den kümmerlichen Momenten seines eigenen Lebens, dass man Leute, bei denen man eigentlich feststellen muss, die können das aber richtig gut, total bescheuert findet. Für einen Moment, für die kümmerlichen Momente seines Lebens. In den Momenten, in denen man auf der Höhe des Daseins ist, in all seiner Souveränität und Lässigkeit, sagt man, Mensch, das ist ein cooler Typ. Aber dazu ist Herr Merz nicht in der Lage. Und Herr Spahn schon gar nicht.
Ja, und also es ist, ich finde es.
Alexandra Drobrindt auch nicht.
Alexandra, ja. Ich finde es halt tatsächlich irgendwie bedenklich, weil hier wird Also man macht einen Untersuchungsausschuss bei sowas wie dem BER, ne? Und da kann man auch selbstkritisch sagen, dass jetzt, wo der BER gebaut ist und fertig ist und leidlich funktioniert, interessiert sich auch keiner mehr dafür, warum das so ewig gedauert hat und warum das so teuer ist und warum der Flughafen für einen Hauptstadtflughafen noch immer ein totaler Witz ist, ja. Und also Untersuchungsausschüsse, die bringen dann zwar für, sag ich mal, Fachpublikum, für Leute, die das interessiert, meistens sehr interessante Dinge zutage, aber so die breite Bevölkerung interessiert das nicht. Und das ist jetzt hier so Brot und Spiele. Man will das Thema Atomausstieg auf Teufel komm raus am Köcheln halten und man macht sich hier diesen Both-Sides-Journalismus zunutze, weil ganz ehrlich, also ich sehe schon die Aufgabe von JournalistInnen einfach mal einzuordnen, ja, ist da denn jetzt tatsächlich irgendwie Scheiße passiert oder nicht? Hier diese ganzen Artikel, ja, Friedrich Merz sagt, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss, die Grünen weisen die Vorwürfe zurück. Ja, es kann aber nur eins richtig sein. Es kann aber nur eins richtig sein. Und ich glaube, da bin ich jetzt natürlich auch ein bisschen parteiisch, aber ich glaube, wenn du dir die Fakten anguckst, dann ist es halt klar, du kannst natürlich irgendwie darüber diskutieren, ob die Atomkraftwerke vielleicht noch 3 Monate länger hätten betrieben werden müssen. Aber das ist müßig. Wie gesagt, wir hatten keine Stromausfälle, wir hatten keine Energieknappheit, ja. Und jetzt wird das alles irgendwie so gedreht, ja, als ob da, weiß ich nicht, grüne Kabalen in der Bundesregierung dafür sorgen würden, gegen jede Vernunft die letzten 3 Atomkraftwerke Deutschlands abzuschalten.
Ja. Ich will vielleicht mal eine Parallele versuchen zum Verwaltungsrecht.
Ja.
Und da ist es ja so, dass staatliches Handeln, Artikel 19 Absatz 4, Handeln der Exekutive, unterliegt dem Gesetzesvorbehalt, ist an alle Gewalten, sind an Recht und Gesetz gebunden und das soll gerichtlich überprüfbar sein. Also ist gerichtlich überprüfbar. Die Anordnung des Grundgesetzes ist, dass das überprüfbar ist. Nun ist es aber ja auch so, dass die Überprüfung nicht bis ins allerletzte Detail geht. Also wenn die untere Jagdbehörde in Harvesten-Dingensberg ein Jagdrevier ausweist, dann kann man das überprüfen, aber das Verwaltungsgericht wird sich nicht in allerletzter Konsequenz mit der Sachfrage befassen, sondern wird da schauen, ob das Ermessen zum Beispiel richtig ausgeübt ist. Das heißt also, selbst im Verwaltungsrecht gibt es eine begrenzte Überprüfungskompetenz der Gerichte, so dass dann die Opportunitätsentscheidung eben der Behörden und Träger öffentlicher Ämter nicht mehr überprüft werden. Ob die das, also, es wird nur geguckt, haben die vom Wege her richtig entschieden. Es wird nicht nochmal eine Sachprüfung durchgeführt. So, also begrenzte Überprüfungskompetenz. So kann man auch gegen seine Schulnoten klagen. Das Gericht wird dann gucken, ob da irgendwie grundsätzlich alles richtig gelaufen ist. Die werden aber nicht sich den Deutschaufsatz von dem kleinen Lukas anschauen und sagen, nö, also das, was sie da mit 3+ bewertet haben, das ist aber mindestens eine glatte 2. Das meinen die nicht. So, und dasselbe Prinzip gilt auch bei Handeln von, ist ja nichts anderes als eine Behörde mit dem Behördenleiter Bundesminister, beim Handeln von Ministerien. Also ich meine, natürlich handeln die jetzt nicht nach streng wissenschaftlichen Kriterien allein. Und auch wenn Robert Habeck sagt, er wolle in seinem Ministerium eine ergebnisoffene Prüfung durchführen, ist das ja nicht so, dass er sich plötzlich wissenschaftlicher Methodik bedient und vollkommen objektiv da diese Frage angeht, sondern natürlich fließen da auch politische Erwägungen mit hinein. Und das zu akzeptieren, das gehört sich wenn man den Regeln des politischen Spiels folgend spielt. Und ich finde, das ist der Verstoß gegen diese Grundregeln des politischen Spiels, der mit dem Schreiruf nach diesem Untersuchungsausschuss begangen wird. Und das finde ich unseriös. Und ich glaube, du hast es ja auch schon, so habe ich dich auch verstanden, gesagt, da soll einfach so ein Schuss mit abgegeben werden. Und die Leute mögen dann denken, ja, der Habeck hat da schon wieder irgendwie was. Irgendwas war da mit den Akten, hat er da gemacht. Ja. Und nachdem er schon da seinen Greichen irgendwie, das war doch irgendwas mit Korruption oder was. Nicht.
Ja.
Und dann hat er jetzt noch da die Akten manipuliert.
Ja,
ja, und das ist tatsächlich sehr unredlich. Das ist sehr unredlich.
Ich bin auch gerade auf der Webseite der Agora Energiewende. Und das ist relativ interessant, weil man sich da halt auch anzeigen lassen kann, wie der Energiemix aussieht, ja, also wie viel konventionelle Energie haben wir und wie viel Strom wird aus Erneuerbaren erzeugt, und man kann sich das auch für Monate anzeigen lassen, und es ist tatsächlich so, dass selbst zum Beispiel im November 2023 51,9%, also 52% der Energie wurde erneuerbar erzeugt, im Dezember 23 54%. Also wir kriegen es tatsächlich im Moment jeden Monat hin, mehr Strom aus Erneuerbaren als aus konventionellen Dingern irgendwie herzustellen. So. Und natürlich wären die drei Atomkraftwerke unter dem Gesichtspunkt CO2-Ersparnis schön gewesen, wobei es da natürlich auch die Debatte gibt, dass das Uran in so einem Atomkraftwerk fällt ja nicht vom Himmel. Das muss ja auch erstmal hergestellt werden. Aber es ist ja schon so, dass wir uns auf den dahin bewegen, dass ein Großteil aus Erneuerbaren hergestellt wird. Und wenn du dir jetzt auch anguckst, welche Ankündigungen es gab in Shanghai auf der Automesse dort, wo ja dann auch chinesische Batteriehersteller gesprochen haben, was sie so im Moment entwickeln. Also ich denke, in den nächsten 5 Jahren wird es auch, sag ich mal, Batterien für zu Hause geben, wo du dann, weiß ich nicht, 5-10 Kilowattstunden einfach speichern kannst, die also nur einen Bruchteil von dem kosten, was du noch vor ein paar Jahren oder heute bezahlt hast. Also eine Kilowattstunde ist der Preis mittlerweile in China unter $100. Gefallen, ja. Also ich sag mal, wenn du die Preise hier auch hättest, würde jeder, der eine Solaranlage hat, die 1.000 Euro noch ausgeben, um sich die 10 Kilowattstunden Speicher einfach in den Keller zu stellen oder da, wo halt Platz ist.
Ja, es ist eine sehr rückwärtsgewandte Betrachtung, die CDU da vornehmen möchte.
Ja.
Und wir stellen fest, dass wir eigentlich schon genau dieses Thema gehabt hätten, um es in die Rubrik nicht drüber reden einzuordnen. Es ist,
ja,
im Grunde dafür, genommen hat es, ja. Ja, dafür ist es ein bisschen zu viel einerseits, aber andererseits, andererseits weist es, ja, es ist zu ernst, aber es weist
Merkmale auf.
Andererseits alle Merkmale davon auf. Nämlich, es ist ein kalkulierter Aufreger, der einfach nur, kalkulierter Aufreger ohne sachliche Substanz. Was soll denn dabei rauskommen? Und diese Untersuchungsausschüsse, die so, was soll man dabei lernen, wie man es das nächste Mal beim nächsten Atomausstieg macht oder was? Das ist sehr ärgerlich.
Und das ist halt auch das, warum die CDU es, glaube ich, jetzt in diesem Rahmen macht. Ja, sie hätte ja auch nochmal gegen den Atomausstieg klagen können oder irgendwie sowas. Da haben vielleicht sogar irgendwer gemacht und ist dann gescheitert. Das Schöne bei so einem Untersuchungsausschuss ist, bei der jetzigen Medienlandschaft in Deutschland, die du hast, ist, dass ja keine finalen Aussagen getroffen werden, sondern die CDU präsentiert ihr Bild und die Grünen oder andere präsentieren ihr Bild und dann soll sich jeder eine eigene Meinung bilden oder so. Ja,
es ist auch gleichzeitig es ist einerseits so trivial und andererseits ja auch ausgesprochen komplex, die Frage.
Ja.
Ja, und so ist es halt. Es wurde politisch entschieden und fertig ist die Laube. Ne?
Und was man auch sagen muss, was ich zum Beispiel sehr interessant finde, im Juni 2023 haben wir 56,7% aus Erneuerbaren produziert und im Mai 2024 haben wir 60%, also 3 Prozentpunkte mehr. Und in absoluten Zahlen waren es sogar 3,5 Gigawatt mehr. Oder nee, sogar Terawattstunden mehr Erneuerbare im Mai 2024 bereits schon als im Juni 2023. Ja,
ja,
man könnte ja meinen, dass eine Partei, die immer für Technologieoffenheit ist und Innovation und sonst irgendwas, das mehr pusht. Aber wir haben gelernt, nein.
Nee.
Man sieht ja auch gerade in Bayern mit den ganzen Hochwassern, dass wenn du dich auf so Sachen konzentrierst wie ob an bayerischen Behörden gegendert werden darf oder nicht, das ist mithin das effektivste Mittel gegen Hochwasser. Das Wasser sagt sich, oh nee, also hier darf nicht gegendert werden, da trauen wir uns nicht mehr rein. Da überschwemmen wir doch nicht.
Ja, das ist eine welch feine Ironie.
Das ist Zynismus.
Ja, genau. Zynismus ist die böse Form der Ironie. Und das ist richtig da. Diese Hochwasser wäre auch natürlich ein mögliches Thema heute gewesen. Es ist ja gleichzeitig zu ernst und zu bescheuert, um mal einen Fachbegriff der politischen Kommunikation zu verwenden. Ja. Zugleich, ne? Denn das ist kaum erträglich, wie da die Spitzenpolitiker sich da an irgendwelche Spundwände stellen und da drüber gucken,
ja,
und gleichzeitig ja die entsprechenden praktischen Mittel, die es gehabt hätte, ja, gegeben hätte, nicht angewandt, ja, hat.
Und auch sehr elegant, wie Markus Söder den Bürgerinnen die Schuld gegeben hat, ne?
Also, ja,
dass er gesagt hat, ja, wir hatten das ja alles beschlossen hier mit den Überlaufgebieten und so, aber die Bürger, die haben halt alle dagegen geklagt und deswegen hat das so lange gedauert.
Ja, das ist natürlich wirklich, also ja, ist nicht schön. Sind so Handlungssurrogate, ne? Also das sind alles Imitationen von wirksamen Handeln. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön.
Nee, und der Aiwanger hätte eigentlich noch, das hätte das alles noch getoppt, wenn der Aiwanger gesagt hätte, er hätte es ja gerne gemacht, aber sein Bruder hat ihm damals die ganzen Schlussvorlagen weggenommen.
Er hat sich nicht für Reduktion Hochwasserschutzmaßnahmen ausgesprochen, sein Bruder war es. Ja, das habe ich auch gelesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Habe ich auch sehr schön. Ja, ist irgendwie, ja, ist auch fast schon so morbider Humor, aber es ist auch super lustig. Findest du natürlich nicht so lustig, wenn gerade dein Öltank im Keller ins Wohnzimmer aufgeschwemmt wird.
Nee, das ist alles nicht lustig. Da sind ja auch Leute umgekommen. Es ist alles überhaupt nicht schön. Aber es ist halt so sinnbildlich für das, was gerade in der deutschen Politik passiert oder nicht passiert. Du hast es schön gesagt. Das sind vor allen Dingen Surrogate für tatsächliches politisches Handeln, die aber nichts bringen. Und da weiß ich natürlich, und da kann ich auch verstehen, warum dann jemand wie Robert Habeck, der tatsächlich irgendwie Sachen geregelt bekommt, warum der so Leute wie Friedrich Merz und Markus Söder so tierisch auf die Palme bringt.
Völlig, ne, auf die Palme, weil, ja, ja.
Die sind deswegen so sauer auf den, weil der die halt alle schlecht aussehen lässt, ne? Weil du dich dann ja fragst, Moment mal, wenn der Habeck innerhalb von einem Jahr die gesamte deutsche Energieversorgung unabhängig von russischem Gas machen kann, warum habt ihr das denn 16 Jahre lang nicht gemacht? Macht, ne? So. Und deswegen, er lässt halt einfach alle scheiße aussehen und dafür hassen sie ihn. Es ist, they hate us 'cause they ain't us. Es ist halt, es ist sehr traurig. Also mit dem Untersuchungsausschuss finde ich auch noch deswegen so schofelig, weil so Heinis wie der Jens Spahn, wo man mal tatsächlich einen Untersuchungsausschuss machen könnte, wie das damals mit den ganzen Maskendeals gelaufen ist. Der stellt sich da schön breitbeinig hin bei der Corona-Pandemie, wo er also wirklich nach ganz objektiven Kriterien als Gesundheitsminister an einigen Stellen ganz, ganz kräftig verkackt hat. Da stellt er sich hin und sagt, ja, wir werden uns viele Dinge vergeben müssen. Ja, wir werden uns viele Dinge vergeben müssen und alles wird begründet mit, das war ja dann damals eine Ausnahmesituation, ne? Und jetzt auf einmal bei den Atomkraftwerken, wo es schon beschlossene Sache war, dass die alle Ende 2022 vom Netz gehen, da wird jetzt auf einmal so ein Riesenbohai gemacht. Das ist einfach unredlich. Das ist unredlich und das beschädigt nach wie vor die Demokratie, demokratische Prozesse. Und das führt auch dazu, weil ich glaube, die Leute verstehen das ja auch, oder ein Großteil der Leute versteht das ja auch. Aber es führt halt auch dazu, dass du dann so Sachen wie einen Untersuchungsausschuss nicht mehr ernst nimmst, weil du dann irgendwie denkst, ach, das ist ja jetzt wieder so eine Nummer aus politischen Gründen. Und das ist alles nicht.
Liebe HörerInnen, das war die 173. Folge von Lauer und Wehner. Ulrich und ich reden dann noch ganz kurz über das Hochwasser in Süddeutschland und dann geht es um Abschiebung nach Afghanistan jetzt im Zuge des Polizistenmords in Mannheim und Ulrich erklärt, warum das nicht so einfach möglich ist, unter anderem, weil es da halt Völkerrecht gibt. Dann geht es noch um die gescheiterte Verbrenner-Aus-Umfrage der CDU und wie schlecht sie genau war, also auch technisch. Wir reden ganz, ganz kurz über das Finanzministerium, das Pro-Schuldenbremse Anzeigen in der FAZ geschaltet hat. Und dann noch über ein Thema, über das wir sehr lange nicht mehr gesprochen haben. Die Geschwister Klatten-Quandt haben 1,65 Milliarden Euro BMW-Dividende erhalten. Und zwar nur in diesem Jahr. Und Ulrich und ich stellen ganz vorsichtig die Frage, ist das noch gerecht? Und dann ganz zum Schluss, auch aufgrund des Tages, an dem wir das aufgenommen haben, reden Ulrich und ich noch über 80 Jahre D-Day. Ja, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr richtet einen Dauerauftrag ein, ihr schreibt mir eine Mail, ihr bekommt einen Account und dann bekommt ihr den Podcast früher mit Kapitelmarken, mit Transkript und ich freue mich natürlich darüber, dass ihr diesen Podcast unterstützt. An alle HörerInnen, die diesen Podcast bereits unterstützen, bei denen möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Ja, und wir hören uns dann wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss.